Ja, ich danke wieder recht herzlich für die Einladung, heute Morgen hier bei euch zu predigen. Und ich glaube, weil es jetzt gerade 10 Jahre Jubiläum war, ich war auch schon bei den ersten Gottesdiensten hier dabei. Da war alles noch um 180 Grad gedreht, da stand die Kanzel dahin. Ja, wunderbar. Der Predigttext wurde schon gelesen, Psalm 90, wer eine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Der Psalm Nummer 90 ist der einzige Psalm, weiß jemand von wem er ist? Mose, genau, das ist der einzige Psalm, zumindest im Psalmbuch, der uns von Mose überliefert ist. Und er fängt an mit ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Und ich habe mal nachgeguckt, wo das in den 5 Büchern Mose steht. Das steht in 5. Mose 33, Vers 1. Mose segnet die Stämme Israels. Das ist der Segen, mit dem Mose, der Mann Gottes, die Israeliten vor seinem Tod gesegnet hat. Das ist sehr interessant, dass dieser Psalm genau mit dieser Bezeichnung beginnt. Mose, der Mann Gottes. Offenbar ist dieser Psalm, obwohl es jetzt nicht ausdrücklich dasteht, auch ein Vermächtnis des Mose, weil es geht ja hier viel um Ewigkeit, um lehre uns unsere Tage zählen. Also man könnte schon sagen, dass Mose am Ende seines Lebens diesen Psalm gedichtet hat. Der wurde dann über Generationen weitergegeben und dann landete er schließlich im Psalmbuch. Ja, der Mose, der war ja auf dem Berg Nebo, er durfte das gelobte Land nur sehen, aber nicht hineinkommen. Und dann dachte ich, als Mose diesen Psalm gedichtet hat, da hat er schon einiges erlebt. Vorhin sagte mir jemand, der ist schon über 80, der Mose würde einen 80-Jährigen noch als einen jungen Mann bezeichnen. Weiß jemand, wie alt er ungefähr geworden ist? So. Ja, 120, letztes Mal hatten wir eine Diskussion, 120, 140. Ich glaube 120, weil er ungefähr 40 war, als er fliehen musste, nachdem er den Aufseher erschlagen hat. Dann hütete er 40 Jahre die Schafe in Midian und dann nochmal 40 Jahre durch die Wüste. Also Mose war ein sehr alter Mann. Im Psalm sagt er, unser Leben wäre 70 und wenn es hochkommt 80, aber Mose hat dieses Alter nochmal um einiges überschritten. Er wurde 120 Jahre alt und das ist scheinbar auch die Grenze, die uns hier auf der Erde gesetzt ist. Ja, vor ihm lag das gelobte Land und hinter ihm lag ein bewegtes Leben. Mose hatte die menschliche Schwachheit in den 40 Jahren Wüste an vielen Stellen erlebt. Außer Josua und Kaleb sind auch alle gestorben. Es hat mal jemand ausgerechnet, dass man eigentlich zum Durchzug durch das Schilfmeer und dann den Einzug ins gelobte Land vielleicht 3 Wochen gebraucht hätte. Es war diese 40 Jahre, das war aufgrund der Sünde des Volkes. Die Kundschafter wurden ins Land gesandt und alle bis auf Josua und Kaleb sagten, lass uns lieber wieder zurückgehen, da im Lande, da leben Riesen, das befestigte Städte, wir schaffen das nicht. Dass in Ägypten die Sklaverei war, haben sie scheinbar schnell vergessen. Also, es sind alle gestorben. Mose hatte viel menschliche Schwachheit, auch Schuld erlebt. Murren, Klagen, Jammern, Aufstände, die bis dahin gingen, dass er um sein Leben fürchten musste. Aber Mose hat nicht nur die menschliche Schwachheit und Sünde erlebt, er hat auch die Herrlichkeit Gottes zumindest von hinten gesehen. In 2. Mose 33, Vers 10, das ist eine sehr interessante Stelle. Das ist gerade im Zusammenhang mit diesen goldenen Kälbern, wo man irgendwie merkt, der Mose, der ist jetzt an einem Tiefpunkt angekommen. Und er ging mehr zur Stiftshütte. Da hat er sich offenbar die Kraft geholt. Und es heißt, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist gleich im selben Kapitel am Ende. Er redete von Angesicht zu Angesicht. Und dann sagt Gott zu Mose, der sein Angesicht sehen will, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Und dann wird es noch etwas relativiert. Mose wird in eine Felsspalte versteckt und der Herr ging in seiner Herrlichkeit an ihm vorüber und er durfte ihm hinterher sehen. Ich habe es mal so verglichen, wie früher gab es bei uns im Wohnzimmer an Heiligabend die Bescherung. Und da wurde alles aufgebaut, der Weihnachtsbaum und die Geschenke. Und wir durften natürlich vorher nicht da rein. Aber wir haben immer mal geguckt, das Schlüsselloch, wie groß sind die Pakete. Und so könnte man sich das vorstellen, also dass Mose mal so das Schlüsselloch, diese Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Also es sind hier letzte Worte, Mose, ein Mann, der viel erlebt hat, sein Vermächtnis. Und es letzte Worte sind auch eine Art Bilanz. Am Ende hat man eigentlich keine Kraft und Energie mehr und auch keine Zeit mehr noch für Palaver. Da kommt eigentlich die Quintessenz noch einmal zum Vorschein. Und was hat Mose hier für ein Thema in seinem Abschiedspsalm? Interessanterweise, es ist das Thema Zeit. Zeit, die Bibel kennt solche Worte nur im Zusammenhang mit Zeiteinheiten. Es kommt 12-mal in diesem Psalm vor. Und zwar 6-mal wird der Tag erwähnt und 6-mal das Jahr. Und wenn man mal überlegt, dass es die Sekunden- und Minuten-Taktungen, die sind noch sehr jung. Das ging erst los mit der Eisenbahn und den Fabrikabläufen, dass man Minuten und Sekunden, in der Antike kannte man noch keine Minuten und Sekunden. Da war die kürzeste Zeiteinheit, war der Tag. Da war sozusagen die Erddrehung, das war die Uhr. Und dann kam die Monddrehung um die Erde, das war der Monat. Und die größte Uhr war die Erddrehung um die Sonne, das Jahr. Und 12 spielt da eine große Rolle, weil nämlich die Erde sich 12-mal, der Mond sich 12-mal um die Erde dreht, ungefähr in einem Jahr. Also kein Zufall, dass hier diese Zeitangaben 12-mal vorkommen. Ja, das Thema dieses Psalms ist Zeit. Jetzt kann man fragen, was ist eigentlich Zeit? Man kann sie nicht malen, man kann sie nicht fotografieren, man kann sie auch nicht festhalten, außer vielleicht durch ein Foto, dass man alte Fotos anguckt, aber so ganz festgehalten ist es ja auch nicht. Viele Philosophen haben sich tiefe Gedanken gemacht und auch Physiker. Warum zum Beispiel, warum kann man in der Zeit nicht herumgehen? Das wäre doch auch mal was, wenn man eine Fehlentscheidung getroffen hat. Wäre es doch schön, wenn man rückwärts gehen könnte in der Zeit und die Kurve, wo man es verpasst hat, wieder korrigieren könnte. Ich habe jetzt neulich im Evangeliumsrundfunk eigentlich ein erschütterndes, dann aber auch ein fröhliches Zeugnis gehört von einem Mann, Geschäftsmann, Geld spielt keine Rolle. Er war samstags abends auf einer Party eingeladen und war mächtig betrunken, also der Alkohol wurde viel konsumiert. Und anstatt sich ein Taxi zu holen und sich heimfahren zu lassen, setzt er sich hinter das Steuer und rast mit einer irren Geschwindigkeit die Landstraße, fährt in ein Auto rein. Der Fahrer ist schwer verletzt, die Beifahrerin tot. Und dann sagte er, dann ging in meinem Leben die Hölle los. Nicht nur diese Schwere der Schuld, die er auf sich geladen hat, sondern auch diese Anklage, hättest du doch ein Taxi geholt, warum warst du so blöd? Das hättest du doch aus deiner Portokasse bezahlen können. Und dann musste er ins Gefängnis und hat dann aber Gott sei Dank die Kurve zum Glauben an Jesus Christus gekriegt. Und dann sagt er, dann war auf einmal die Strafe musste ich absitzen, das ist keine Frage. Aber dieses zentnerschwere, tonnenschwere Schuld war weg. Also Evangeliumsrundfunk, Mensch Gott heißt die Sendung. Da habt ihr wunderbare Zeugnisse. Also das ist mit der Zeit, wenn du eine falsche Weggabelung genommen hast, kannst du zurückgehen. In der Zeit, wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast, du kannst nicht zurück. Ein Physiker wurde mal gefragt, was ist denn eigentlich Zeit? Ich glaube, Einstein war es. Und er sagte, Zeit ist das, was Uhren messen. Tut das nicht verkehrt, aber das hilft uns jetzt auch, eigentlich auch nicht weiter. Jetzt können wir ja mal den Mose fragen. Mose, was ist denn eigentlich Zeit? Mose war kein Physiker. Er sagt auch nicht, Zeit ist das, was wir die Uhren messen. Aber Mose war ein Mann Gottes. Und er betrachtet die Zeit unter dem Blickwinkel Gottes Zeit und unsere Zeit, die uns zur Verfügung gestellt ist. Und interessanterweise ist die Zeit kein neutrales Ablaufen von Uhren, sondern Zeit hat bestimmte Qualitäten. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jetzt kann man fragen, warum ist die jetzt eigentlich erfüllt? Da war damals Chaos, die Zeit war auch sehr unübersichtlich. Hätte es nicht eine bessere Zeit gegeben? Die Zeit erfüllt heißt, wenn Gott sagt, jetzt ist Zeit, dann passiert es. Übrigens, so wird es mit der Wiederkunft Jesu auch sein. Die kommt nicht dann, wann wir das ausrechnen, sondern wenn Gott sagt, jetzt ist es soweit, dann geschieht es. Dann ist die Zeit erfüllt. Und ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lang. Also ich habe die Predigt dreigeteilt. Das Thema heißt Zeit. Erstens Gottes Zeit, zweitens Menschenzeit und drittens eigentlich das Schöne, Gottes Zeit und Menschenzeit verbinden sich. Zunächst mal Gottes Zeit. Gottes Zeit im Vers 4 heißt es, nee, in Vers 2 schon, ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Das heißt, Gott ist nicht der Zeit unterworfen, Gott sei Dank, dann wäre er vergänglich. Er ist ja vielmehr sogar der Schöpfer der Zeit. Vielleicht ist euch aufgefallen, im Schöpfungsgeschichte, Genesis 1, da heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der Himmel war scheinbar, wo die Engel sind, da war alles nach Gottes Willen, aber die Erde. Tohu wabohu, Wüste und Leere, Finsternis und dann ist so eine Chaosflut. Also auf der Erde war Chaos. Und jetzt schafft Gott zuerst die Zeit. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und er schied das Licht von der Finsternis, nannte der Licht, die Finsternis Nacht und Licht den Tag. Sonne, Mond und Sterne werden erst später erschaffen. Also zuerst wird Zeit geschaffen. Und das ist die Lebenszeit, die den Geschöpfen dann zugute kommt. Also das heißt, Gott ist nicht der Zeit unterworfen, er ist der Schöpfer der Zeit. Und die Zeit, die wir haben, ist eigentlich ein Geschenk Gottes an uns, unsere Lebenszeit. Deshalb finde ich es immer komisch, wenn Zeitgenossen sagen, wir müssen mal die Zeit totschlagen. Die Zeit totschlagen, ja, weil es langweilig ist. Wir müssen die Zeit totschlagen mit Unterhaltung und Remi-Demi. Also Zeit ist nicht zum Totschlagen gedacht, sondern Zeit ist gedacht, dass wir sie füllen. Es ist ein Geschenk Gottes. Durch ihn ist alles geschaffen, durch Jesus, und alles ist zu ihm hin geschaffen. Das heißt, diese Welt kommt aus der Ewigkeit Gottes und sie wird auch einmal wieder in die Ewigkeit zurückgehen. Deshalb ist bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag. Neulich sagte ein Prediger, ja, 2000 Jahre bis zur Wiederkunft ist schon ein bisschen lang. Bei Gott sind es gerade mal 2 Tage, wenn man überhaupt in Zeiteinheiten rechnet. Also Gottes Zeit, Gott ist der Schöpfer und der Herr der Zeit und Gottes Ewigkeit umgibt und durchdringt unsere Zeit. Letztes Jahr im Herbst habe ich ein Seminar besucht mit dem Titel Himmel. Das ging ein paar Tage, ich glaube eine halbe Woche. Ich dachte, was will der jetzt da eine halbe Woche über Himmel erzählen? Das ist doch eigentlich schnell abgehandelt. Von wegen. Die Bibel ist voll mit Aussagen über den Himmel, über die Ewigkeit Gottes. Es gibt sogar einen dritten Himmel, das Paradies, wo der Thronsaal Gottes steht, wo die Engel sind. Und diese Himmel sind nicht irgendwo im Weltall, sondern sie sind mitten unter uns. Diese Dimensionen hat er es ausgelegt. Wir sehen sie nur nicht. Aber das macht nichts, denn Paulus sagt, was sichtbar ist, ist zeitlich, das vergeht. Aber was unsichtbar ist, das bleibt ewig und bleibt bestehen. Also die Ewigkeit Gottes umgibt und durchdringt unsere Zeit. Und vielleicht kann uns das auch ein Trost sein. Der Herr hat sich nicht aus der Welt zurückgezogen. Wir verstehen vieles nicht, was passiert, aber er ist da. Und er wird einmal, wenn es die Zeit erfüllt ist, sich sichtbar offenbaren. Und dann gibt es keine Atheisten mehr. Zweitens, die Menschenzeit. Also Gott ist ewig, er ist nicht der Zeit unterworfen. Die Menschenzeit, wenn ihr vorhin gut zugehört habt, wird hier genau im Kontrast dazu beschrieben. Die Menschenzeit ist, der Mensch ist sterblich. Der du die Menschen lässt sterben und sagst, kommt wieder, dann heißt es, sie fahren dahin wie ein Strom, wie ein Fluss. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost und am Morgen blüht und sprost und am Abend welkt und verdorrt. Manchmal, wenn man so alte Leute sieht, versuche ich mir manchmal vorzustellen, wie haben die denn ausgesehen, als sie so 17, 18 waren. Oder umgekehrt, wenn man jungen Menschen sieht, stell dir vor, wie sieht der in 60 Jahren aus, auch nicht anders als alle anderen auch. Ja, also der Mensch wird hier als vergänglich dargestellt. Wir bringen unsere Tage zu wie ein Geschwätz und es ist vergebliche Mühe, heißt es hier in Vers 10. Also es ist alles vom Text abgedeckt. Man könnte jetzt sagen, es ist ja eine sehr pessimistische Sicht. Der Mensch so ein Windhauch, heute da, morgen schon wieder weg. Manche wollen ja ihr Leben verewigen, indem sie irgendwelche Dinge in die Welt setzen. Aber meistens ist es so, dass schon nach 2, 3, 4 Generationen sind wir vergessen. Wie ein Geschwätz. Und vielleicht hat der Mose schon prophetisch vorausgeahnt und sehr Dauergequassel im Internet und im Radio und im Fernsehen. Man hat ja manchmal den Eindruck, es ist schön, dass mal irgendwo ein Raum ist, wo es mal Stille ist. Auf einem Kreuzfahrtschiff wirst du dauernd beschallt. Und es gibt einen Raum der Stille. Und weißt du, was in dem Raum passiert? Da sitzen die Leute, wenn sie überhaupt Handyempfang haben, und quasseln in ihr Handy. Wir bringen unsere Tage dahin wie ein Geschwätz. Der Mensch ist zerbrechlich und flüchtig. Jetzt kann man sagen, das ist unsere Natur. Mose sagt nicht, das ist unsere Natur, sondern er sagt, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Und Zorn Gottes heißt, dass Gott Nein sagt zur Sünde. Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Gott möchte nicht, dass wir unser Leben zubringen wie ein Geschwätz und am Morgen blühen und am Abend vergehen und dann war es das gewesen. Oder verbittert im Altersheim enden, sondern Gott will, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und Sünde heißt alles, was uns aus der Gemeinschaft mit Gott herausreißt. Also Zorn Gottes heißt nicht, dass Gott unberechenbar ist und manchmal gute und manchmal schlechte Laune hat, sondern dass er sagt, so wie ihr lebt, das ist genau die Folge von eurem Leben. Ein Geschwätz. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Vielleicht sagt jemand, okay, jetzt Altes Testament, Mose, klar, mitnichten. Paulus, der Völkerapostel, schreibt im ersten Kapitel des Römerbriefs ganz viel vom Zorn Gottes. Dass der Zorn Gottes, Vers 18, 1, vom Himmel offenbart wird über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen. Ich glaube, es gibt nicht nur heute, aber auch heute Menschen, die unter unglaublichen Ungerechtigkeit leiden und sich nicht wehren können. Es wird einmal ein Gericht stattfinden, wo Gott alles ans Licht bringen wird. Und jetzt ist der Zorn Gottes aber auch schon da und das ist unheimlich. Dreimal heißt es, Gott hat sie dahingegeben. Er lässt, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du ohne Gott lebst und Gott lässt dich laufen. Übrigens, wenn man liest, was da alles so passiert, wenn Gott sie dahin gibt, da sind viele Sachen, die werden heute als erstrebenswert angepriesen. Der Mensch verplempert die von ihm geschenkte Zeit. Weg von Gott, ohne ihn. Und deshalb ist hier die Rede vom Zorn Gottes. So, jetzt wäre das aber schlecht, wenn wir da die Predigt so aufhören. Denn Gott will ja nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Und deshalb, das ist jetzt das Letzte, Gottes Zeit und Menschenzeit verbinden sich, man kann sagen, in Jesus. Gott ist in diese Zeit als Mensch, als vergänglicher, sterblicher Mensch hineingekommen und hat unsere Sünde auf sich genommen. Das ist pures Evangelium. Vers 13 heißt es, Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Hier ist die einzige Stelle, die ich kenne, wo Gott sich aufgefordert wird, sich zu bekehren. Normalerweise sollen wir uns ja bekehren. Und hier heißt es, Herr, kehre dich wieder zu uns. Das heißt, ohne dass Gott sich uns zuwendet, kannst du predigen, wie viel du willst, da wird nichts passieren. Der Herr tat der Lydia das Herz auf. Er hat sich ihr zugewandt und dann hat sie ihr Leben Jesus Christus übergeben. Und wenn man die Endverse liest hier, wird man merken, dass die genau das Gegenteil von dem sind, was der Mensch unter Gottes Zorn erlebt. Unter Gottes Zorn erlebt er, dass sein Leben wie ein Geschwätz ist, dass das Leben, ja wie Luther das übersetzt, wenn es köstlich gewesen ist, nur vergebliche Mühe und Arbeit gewesen ist. Und jetzt fragt man, sag mal Mose, du bist jetzt 120 Jahre alt und hast die letzten 40 Jahre im Auftrag Gottes gearbeitet. Du hast den Auftrag war denn dein Leben nur Geschwätz? War denn dein Leben vergebliche Mühe? Und da wird Mose sagen, nein, ganz bestimmt nicht. Fülle uns früher mit deiner Gnade, dann wollen wir uns rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Übrigens passt das sehr gut zu dem, dass die Ehre Gott gehört, dass wir nicht sagen, wir haben unser Leben mit Sinn gefüllt. Wir haben uns, wie es heute heißt, selbst verwirklicht, sondern der Herr hat durch uns etwas getan. Und da braucht er keine starken Männer und starken Frauen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Mose war wahrscheinlich, als er 120 Jahre alt war, nicht mehr der Kräftigste. Erfreue uns wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Also offenbare dich uns wieder. Schenke uns eine neue geistliche Erweckung. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und segne das Werk unserer Hände. Und wenn Menschenzeit und Gotteszeit zusammenkommen, dann geht dieses Sinnlose auf einmal weg. Und dann passiert etwas. Vielleicht, wenn wir von Erweckung reden, haben wir keine so genauen Vorstellungen mehr, was das sein kann. Ich will eine Sache erzählen. Ich hatte vor 30 Jahren ein Gespräch mit einer alten Frau, die war damals ungefähr 100 Jahre alt. Ich habe die besucht. Und diese Frau, die lebte oben in der Nähe von Siegen am Westerwald. Und die hat erzählt, dass sie als Kind, sie ist ja noch im 19. Jahrhundert geboren, die Ausläufer der Erweckungsbewegung im Siegerland erlebt hat. Und was die erzählt hat, da war nicht so, wir sind froh, dass mal ein, zwei Leute zum Glauben kommen. Da kamen Methodistenprediger von Siegen, da in die Dörfer, hatten ein Zelt aufgestellt, die Zeltmission, und das Zelt war gerammelt voll. Und zwar nicht nur mit Christen, sondern auch mit vielen Leuten, die gucken, was ist da. Und als der Evangelist sagte oder aufforderte, das Leben Jesus zu übergeben, die Hand zu heben, wer Jesus annehmen will, dann sagte sie, da hat fast das ganze Zelt, fast alle Leute die Hand gehoben. Und dann gab es Versöhnung. Jahrzehntelange Erbstreitigkeiten wurden geklärt. Ja, und das Singen konnte man überall hören im Sommer aus den Fenstern. Also das ist schon etwas, da kriegt man ja noch Gänsehaut, wenn man es hört. Und das ist natürlich nicht machbar. Das kannst du durch keine Programme machen, aber Gott schenkt das. Kehre dich doch wieder uns. Und ich bete das jeden Morgen. Herr, wir sind so ein reiches Land, was materielle Dinge angeht, aber so ein armes Land, was geistliche Erkenntnis angeht. Und wenn man hört, was in Afrika, in Südamerika, auch in vielen islamischen Ländern an Aufbrüchen geschieht, kann man auch wieder dankbar werden für das, was da geschieht. Also, wenn Gottes Zeit in unsere Zeit reinkommt, dann ist Heilszeit und dann ist auch mit der Sünde vorbei, dann leben wir aus der Kraft Gottes. Dann staunen wir über Gottes Wirken, Vers 14, wir wollen uns rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Dann sind wir fröhlich und voller Freude. 15, erfreue uns wieder. Und das Schönste ist, unser Leben wird sinnvoll. Fördere das Werk unserer Hände. Und dann ist es, als wenn der Mose nochmal, ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Wenn in der Bibel was zweimal gesagt wird, ist es besonders wichtig. Es ist wie doppelt unterstrichen und Ausruf. Fördere das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Mose, hast du vergeblich gelebt? Nein, der Herr konnte durch mich das Volk aus Ägypten führen. Und jetzt stehen wir an der Grenze. Eine wunderbare Stelle gibt es wieder von Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 58. Paulus weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und dann sagt er zu der Gemeinde, darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu im Werk des Herrn, nicht in eurer eigenen Power, im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. In Lateinisch steht hier non frustra, nicht frustriert sein. Und das will ich euch auch mitgeben. Wir gehen nicht in die Finsternis hinein. Wenn wir mit Jesus unterwegs waren, wird es viel Frucht geben. Und die Frucht kann viel größer sein, als wir das denken. Ja. Weil die Frucht, da ist eine Traubenfrucht gemeint. Und vielleicht ist durch uns vor 50 Jahren mal jemand zum Glauben gekommen. Und wir haben gar nichts mitgekriegt davon. Und der hat jetzt wieder andere zum Glauben gebracht, wovon wir erst recht nichts wissen. Und deshalb nicht entmutigt sein, wenn du denkst, was mache ich eigentlich? Ich sage es mal ganz ehrlich, ich habe Tage, wo ich denke, was machst du eigentlich? Du unterrichtest und machst dies und jenes. Was bleibt denn eigentlich davon übrig? Paulus sagt, bleib dran, auch als Gemeinde, dann wird euer Dienst nicht vergeblich. Also Mose ist kein verbitterter Rentner, sondern er ist voller Staunen, Anbetung über die Liebe Gottes, die ihn seinem Leben herausgerissen und getragen hat. Und ich will jetzt die Predigt schließen mit einem Lied, das wir auch gemeinsam singen. Es ist eines meiner Lieblingslieder. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und dass wir das dankbar jetzt mitsingen können. Gott segne uns. Amen. Amen.